Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin's, euer Bergzeit-Host Jan, und heute sprechen wir über ein Thema, das im Winter gerne unterschätzt wird. Und zwar geht's um das Thema Rodeln. Rodeln gilt für viele als unkompliziert, man braucht vermeintlich nicht viel Equipment und es ist oftmals so der Familienspaß für zwischendurch. Dass es dabei jedoch wirklich schwere Unfälle mit ernsthaften gesundheitlichen Konsequenzen geben kann, ja, das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Und um für dieses Thema ein wenig zu sensibilisieren und Aufklärung zu leisten, machen wir diese Folge heute mit jemandem, der durch seinen beruflichen Alltag sehr häufig mitbekommt, wie schnell es ernst werden kann beim Rodeln. Herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast, Herr Dr. Oliver Trapp.
Hallo.
Herr Trapp, können Sie unseren Hörenden mal einen kurzen Überblick geben? Was machen Sie hier im BG-Unfallklinikum Monau?
Ja, vielen Dank, dass ich zu diesem Gespräch eingeladen bin. Das ist ein sehr interessantes Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil es eben nicht nur Erwachsene betrifft, sondern häufig auch eben Kinder. Ich bin hier in der Unfallklinik Murnau seit vielen Jahren tätig. Angefangen habe ich 96 schon, war es 15 Jahre auch auf dem Hubschrauber unterwegs und habe die Verletzten direkt vor Ort abgeholt und habe natürlich einige Erfahrungen dann auch in der Behandlung bis hin zur Rehabilitation und dann auch die weiteren Verläufe, wie es dem Patienten dann geht. Das ist eben unser berufsgenossenschaftlicher Gedanke, die Patienten auch wirklich auf Dauer und längerfristig zu betreuen, sodass wir auch wissen, was letztendlich aus denen wird. Inzwischen bin ich als kommissarischer Chefarzt der unfallchirurgischen Abteilung in der Unfallklinik Murnau tätig und als stellvertretender ärztlicher Direktor und darf mich abteilungsübergreifend um die Patienten kümmern.
Mhm. Ja, ich sage vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wir nehmen nämlich auch direkt in der Klinik auf und ich kann mir vorstellen, es ist ja nicht ganz leicht, so einen Termin auch mal einzuschieben in so einen Ärztealltag. Können Sie uns da mal ganz kurz mitnehmen? Gibt es überhaupt sowas wie einen Ärztealltag oder schaut jeder Tag verschieden anders aus?
Naja, das ist ganz sicher kein Bürojob, wo man seine Arbeit am Morgen auffindet, abarbeitet und am Abend nach Hause geht. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was ich in einer halben Stunde mache. Ich kriege einen Anruf, dann ist ein schwer verletzter Patient in der Notaufnahme, den man anschauen muss. Ich kriege einen Anruf, irgendwas funktioniert im OP nicht. Der Tag ist nie geplant. Das muss man sich immer einstellen. Je mehr man plant, desto klarer muss einem auch sein, dass der Tag sich komplett ändert. Und selten ist es so, dass man auf den Tag zurückschaut und sagt, heute ist er gelaufen wie geplant. Das ist nicht die Unfallchirurgie, aber das ist auch nicht die Notfallmedizin insgesamt.
Ja, glaube ich. Aber deswegen umso dankbarer bin ich Ihnen, dass wir heute hier die Zeit haben. Sind Sie selbst Wintersportler oder Bergsportler?
Natürlich. Mit großer Vorliebe von Klettern über Skitouren, über Skifahren, Rodeln natürlich auch. Aber ich glaube, ich rodel ein bisschen anders als andere.
Inwiefern?
Ja, für mich ist natürlich ganz wichtig, dass ich mich nicht verletze. Ich sehe, was passiert, wann es passiert, unter welchen Bedingungen. Und ich bin langsam in einem Alter, wo ich drauf schaue, dass ich diese Bedingungen so kontrolliere, dass mir nichts passiert. Wenn ich hinter meinen Söhnen herfahre, 11 und 13, wird es mir Himmelangst, aber die halten halt auch ganz andere Sachen aus als ein, sage ich jetzt mal, Erwachsener.
Ja, klar, das macht Sinn. Dann lassen Sie uns doch mal in das Thema einfach ein bisschen tiefer einsteigen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit in Österreich veröffentlicht immer so ein paar Zahlen. In Deutschland gibt es keine ganz konkreten Zahlen zum Thema Rodeln, weil da alles in einen Topf geworfen wird. Aber Österreich macht es eben und da war zumindest die letzte Zahl, die ich in der Vorbereitung gefunden habe, dass es jährlich rund 1200 schwere Rodelunfälle gibt, die stationär behandelt werden müssen. Haben Sie den Eindruck, dass es so ist, wie ich es eingangs auch gesagt habe, dass Rodeln gerne mal unterschätzt wird, als halt das, was man mal so zwischendurch macht und die Leute sich beispielsweise beim Skifahren dem Risiko viel mehr bewusst sind?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich denke, das Risikomanagement ist insgesamt ein schwieriges Thema. Das Wichtigste bei allen Sportarten ist, dass man für die Sportarten gut vorbereitet ist. Das heißt, beim Skifahren eben nicht das ganze Jahr am Schreibtisch sitzt und sich dann auf seine Extremkafer stellt und die Knochen halten es einfach nicht aus. Man muss sich vorbereiten auf jede Form von Sport. Man muss kontinuierlich am Ball bleiben, um seine Muskulatur, seine Knochen zu trainieren, damit die diese Belastungen eben auch aushalten. Und das ist so ein bisschen das Problem beim Rodeln und auch beim Skifahren, dass man eben sehr einfach in die Höhe kommt mit zum Beispiel einem Lift und dann nach unten rast mit ungekannten Geschwindigkeiten, die natürlich berauschen, die einen wahnsinnig mitnehmen. Aber die Gefahr die in einer kleinen Bodenwelle steht, in einem kleinen Eisbrocken, der einem den Skifahrer reißt, in einem Eiskanal, der den Rodel einfach unkontrollierbar macht, wird dann einfach sehr schnell einfach mal unterschätzt. Und gerade beim Rodeln, aber auch beim Skifahren, ist so der letzte Schwung nach unten, wenn man von der Hütte vielleicht noch den ein oder anderen Jagertee mitgenommen hat, dann besonders schön, weil man dann noch weniger Angst vor den Gefahren hat und noch schneller wird und es macht noch mehr Spaß und dann ist halt die Grenze zum Gefährlichen einfach nicht mehr erkennbar. Mhm. Und das macht das Problem bei beiden.
Ja, nachvollziehbar. Ich weiß, dass Sie auch keine konkreten Zahlen haben, aber wie ist so Ihr Gefühl, kommen diese 1200 irgendwie auch wahrscheinlich dann für Deutschland hin oder das, was Sie jetzt hier beispielsweise in der Notaufnahme auch mitbekommen?
Ja, also diese 1200 ist ja wiederum die Frage, auf welches Gesamtgebiet sich das bezieht. Das sind immer ganz schwierige Sachen. Es ist sehr wechselnd. Mhm. Wenn die Bedingungen gut sind, das heißt, ich kann gut bremsen, dann sind die Verletzungen eher weniger. Wenn es ein Winter ist, wo es zwischendrin mal furchtbar hoch taut und dann eben die Bedingungen eher vereist sind, dann gibt's Unmengen von Verletzungen, weil dann einfach, wie gesagt, nicht gebremst werden kann und die Geschwindigkeit viel höher ist, man nicht lenken kann. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, immer vorherzusagen. Diesen Winter sind tatsächlich die Rodelunfälle bislang nicht so schlimm gewesen, aber es gibt auch keinen Schnee, wo man richtig rodeln kann, muss man ganz ehrlich sagen. Die ganzen Forststraßen, die sind eher blank und wer zum Skifahren geht, sieht, dass die weißen Bahnen mit Kunstschnee sich durch die Berge ziehen. Jetzt hat sich's Gott sei Dank ein bisschen verändert und wir haben viel mehr Naturschnee dazubekommen und gleich ist, wir merken das massiv in der Klinik, Naturschnee sorgt für wesentlich weniger Verletzungen. Die Verletzungen von Anfang des Jahres sind mit dem, was jetzt gerade passiert, nicht zu vergleichen.
Okay. Also wir halten mal fest, Bedingungen sind ein großer Faktor für die Unfälle. Also quasi optimale Bedingungen wären eigentlich wirklich Neuschnee / Naturschnee.
Gut griffiger Schnee, wo ich eben, wenn ich die Hacken rein stemme, dann auch bremsen kann zum Beispiel. Die Situationen, wo wir eine Forststraße haben hier in der Umgebung, gibt es ja viele auch Hütten, wo man dann abends schön runterfahren kann. Wenn da schon man mit Krödeln hochgehen muss, weil das so vereist ist und dann macht man die Krödeln weg und fährt runter und kann mit den Fersen auf diesem Eis gar nichts bewirken. Die Rodel werden dann mit ihren Stahlkufen, die werden unglaublich schnell. Mhm. Und dann ist das Ganze ziemlich schnell unkontrollierbar.
Ja, ich habe tatsächlich bei Ihnen auf der Klinikseite in dem Post eben gelesen, dass da teilweise 60, 70 km/h auch mal erreicht werden können.
Durchaus. Also
sehr, ich glaube, das ist eben auch so ein Punkt, den man gar nicht so im Kopf hat, dass man, wenn man sich auf so einen Holzschlitten setzt, plötzlich dann mit 60 km/h unterwegs sein kann.
Ja, und das ist, wie gesagt, extrem von den Bedingungen abhängig. Ich war jetzt vor kurzem, ich will keine Werbung machen, in Erwald schön zum Nachtrodeln. Mhm. Da werden die Pisten abends präpariert. Das ist ein staubiger, schöner, griffiger Schnee, der da frisch aufpräpariert wird, da kann man wirklich mit einer Riesenfreude runterfahren und hat die Sache gut unter Kontrolle. Ich habe aber dort auch schon Bedingungen erlebt, wo eben die Piste eher vereist ist. Da kann die Pistenwalze abends zwar schöne Bedingungen machen, nach einer halben Stunde, wenn die ersten rübergefahren sind, schaut aber wieder das Eis raus. Mhm. Und dann landen die ersten schon links und rechts in den Wäldern und dann ist die Situation schon ganz eine andere.
Mhm. Inwieweit spielt es eine Rolle, wie der Winter generell auch war? Also weil beim Skifahren ist es ja oftmals ein Thema, wenn links und rechts von den Pisten auch nochmal weicherer Schnee ist, sind die Verletzungsbilder wahrscheinlich anders, als wenn es mich halt in den blanken Wald haut.
Definitiv. Also ein einfacher Sturz, das sieht man ja auch, haben wir ja bei Olympia schön gesehen, wenn es so ein Rodler in der Eisbahn wirft, dann rutscht er einfach runter, da passiert nichts. Das Problem ist, wenn man eine hohe Geschwindigkeit hat und auch gegen ein Hindernis prallt. Da haben wir leider auch in diesem Winter schon schlimme Sachen erlebt, sei es eine Kollision mit einer Pistenwalze, die einen dann noch teilweise überfährt, bis hin zur Kollision mit einem Baum, der am Rand von der Piste, von der vereisten Piste steht, wo man dann einfach nicht mehr bremsen kann und auch nicht mehr lenken kann. Und dann ist so eine Kollision natürlich ähnlich wie wenn man mit einem hohen Geschwindigkeit mit dem Fahrrad gegen ein Auto fährt oder ähnliches. Das wird dann gern übersehen. Da geht's dann wirklich in den Bereich, wo man mit Schutzausrüstung arbeiten muss, um sich schützen muss vor schwereren Verletzungen.
Mhm. Da kommen wir später auch auf jeden Fall nochmal drauf. Ich hätte noch eine weitere Frage zu den Ursachen. Also klar, Bedingungen, Wetterlage, haben wir festgestellt, hat einen großen, großen Impact. Was gibt's sonst noch so für Ursachen? Also weiß nicht, so Überfüllung der Bahnen oder einfach tatsächlich auch die Geschwindigkeit an sich?
Ja, das ist dasselbe wie mit dem Skifahren. Wenn die Pisten überfüllt sind, dann braucht man einfach Platz für seine Schwünge. Und wenn es nicht ganz kontrolliert ist, die Bedingungen schwierig sind, dann kollidiert man auf der Piste auch mal mit jemandem, weil es Missverständnisse gibt und weil es einfach zu eng ist. Wenn die Piste leer ist, dann hat man seinen ganzen Platz und kann von links nach rechts schwingen. ohne dass es da überhaupt, auch wenn man hinfällt oder wenn man mal eine Kurve nicht kontrolliert fahren kann, hat man genug Ausweichfläche. Und das ist natürlich da auch. Wenn so ein Massenrodeln beim Nachtrodeln ist, da muss man höllisch aufpassen, dass einem keiner von hinten reinfährt, wenn man mal anhält. Oder wenn es einen schmeißt, dann kommen 15 von hinten hinterher. Und dann ist meine erste Sorge weg an die Seite, raus aus der Schussbahn. Natürlich, das muss man einfach bedenken, dass von hinten noch was kommt, was unter Umständen nicht bremsen kann.
Mhm. Was erleben Sie denn überwiegend für Verletzungsbilder, wenn dann Leute nach einem Rodelunfall hier bei Ihnen eingeliefert werden? Kann man das irgendwo kategorisieren?
Ja, es gibt wie immer von den ganz einfachen Verletzungen bis zu den sehr schweren Verletzungen. Die einfachen Verletzungen sind sicher zum Beispiel damit zusammenhängend, wenn man mit den Füßen voraus irgendwo bremst und dann gegen ein Hindernis fährt und eine Sprunggelenksverletzung erleidet. Das kann ein einfacher Außenknöchelbruch sein bis hin zu schweren Luxationsfrakturen bis hin zu Fersenbeinbrüchen, je nachdem wie hoch die Geschwindigkeit und der Impact eben ist. Becken und Wirbelsäule und Rumpf sind dann eher so Verletzungen, die bei Kollisionen entstehen, wenn man sich eben gegen einen Baum lehnt mit hoher Geschwindigkeit, dann wickelt es einen darum. Die Sturzursachen gibt es natürlich auch, wenn man Vorstraße fährt, wo dann immer wieder mal die Bäche sind oder steile Bereiche, wo man dann auch ebenfalls abstürzen kann und gegen Bäume, Steine, irgendwas prallt. Also wie gesagt, wenn man Auslauf hat und rutschen kann, ist meistens nicht das Problem. Da passiert auch relativ wenig. Aber wenn man irgendwo ein Hindernis hat, gegen das man prallt, und dann kommt es halt darauf an, mit was man die Energie abfängt. Wenn es der Rücken ist, dann ist die Wirbelsäule dabei. Wenn es der Kopf ist, ist der Kopf sicherlich hochgefährdet bei allen Sturzereignissen oder Hochgeschwindigkeitsverletzungen. Und die Extremitäten von Handgelenksbrüchen, Ellenbogenbrüchen, Schulterbrüchen, es hängt davon ab, wie man auftrifft.
Lassen Sie uns mal kurz über die Personen sprechen, die es betrifft. Auch da wieder eine Zahl aus Österreich. Da wurde angegeben, etwa 37-40% der Verletzten sind Kinder unter 14 Jahren. Das ist ja schon ein extrem hoher Anteil. Ist das was, was Sie so ungefähr bestätigen können von dem, was Sie hier mitbekommen?
Ja, wobei man sagen muss, dass die Kinder in diesem Alter, ist wahrscheinlich nichts detailliert beschrieben zur Verletzungsschwere. Die haben Verletzungen. Nee. Aber das sind Gott sei Dank häufig eben nicht so die schweren, weil die viel mehr kompensieren. Die haben noch weiche Knochen. Da staucht's mal, dann haben die Wirbelsäulenschmerzen, aber es passiert eigentlich nichts. Wenn ein Erwachsener über so eine Bodenwelle schießt und dann es ihn auf dem Schlitten reinstaucht, dann gibt's so Kompressionsmechanismen an der Wirbelsäule, die dann auch zu einer unter Umständen kritischen Wirbelsäulenverletzung führen kann. Einfach nur durch diesen Stauchungsmechanismus. Und auch da wieder genau dasselbe wie beim Carven und Snowboarden, da sind es eher die Knie oder die kniegelenksnahe Unterschenkel, der da sehr gerne mal wegbricht, weil er einfach die Belastungen nicht gewohnt ist übers Jahr. Und wenn man dann beim Rodeln so eine Stauchungsverletzung hat, ist auch die Wirbelsäule so eine Kneifverletzung, wie wir das bezeichnen, einfach nicht gewöhnt und hat diese Resistenz nicht aufgebaut gegen solche Belastungen und dann bricht der Wirbelkörper zusammen. Also diese Stauchungsverletzungen an der Wirbelsäule sind, glaube ich, relativ typisch bei den Erwachsenen, eher wenn der Knochen nicht mehr so ganz flexibel ist. Und die Jugendlichen, die haben alle möglichen Prellungen, vielleicht auch mal einen Bruch, aber das sind dann eher so die Verletzungen, die auch glimpflich wieder heilen. Was gar nicht passieren darf, und da bin ich inzwischen fast ein bisschen aggressiv, ist, wenn ein Kind ohne Helm zum Rodeln geht, das erkennt die Gefahr nicht und dann hängt es am Baum. Und eine Kopfverletzung ist oft nicht reversibel, gerade wenn es schwerere Mechanismen hatte. Und das ist immer ein großes Drama, wenn ein Kind ohne Helm hier ankommt mit einer schweren Kopfverletzung. Da fehlt auch irgendwo das Verständnis bei uns Behandlern. Da ist dann tatsächlich so ein bisschen Frustration im Spiel.
Ja, glaube ich. Absolut nachvollziehbar. Ganz, ganz wichtiger Punkt und leitet gut über auf proaktive Maßnahmen, die man treffen kann, um all diese Verletzungsbilder auch von vornherein schon zu vermeiden. Und ich glaube, der logischste Punkt ist einfach die Schutzausrüstung und vor allem eben der Helm, oder?
Definitiv. Kopfverletzungen ist so unnötig. Ja? Also wir haben so super Helme und die setzen sich immer mehr durch. Wenn man ohne Helm, das heißt dann Rodeln, ist ja nicht so schlimm. Aber es ist eben doch schlimm, wenn man mit dem Kopf gegen einen Felsen an der Seite oder gegen einen Baum knallt. Oder auch, wenn einfach nur zwei Köpfe zusammenknallen. Das sind unglaubliche Energien. Und das ist passiert überhaupt nichts in der Regel, wenn man einen Helm aufhat. Und ohne Helm gibt es schwere Hirnverletzungen und das muss einfach nicht sein.
Ja.
Also bei aller Liebe, gerade bei Kindern, aber ich fahre auch tatsächlich nie ohne Helm. Das ist ein ganz einfacher Schutzmechanismus, der so viel hilft, auch beim Fahrradfahren. Der Kopf ist das Wichtigste, was wir haben. Ja. Ich verstehe immer nicht so genau, warum wir da so stiefmütterlich mit dem wichtigsten Teil unseres Körpers umgehen.
Ja, ich finde es auch manchmal schwer nachvollziehbar. Vor allem, ich finde, beim Skifahren hat sich ja mittlerweile wirklich fast vollends etabliert. Also ich meine, Italien hat ja sogar eine Helmpflicht. Aber auch jetzt hier bei uns in den Skigebieten, ich finde, wenn man da unterwegs ist, da sieht man wirklich nur noch verschwindend geringen Anteil an Leuten, die ohne Helm fahren. Aber vor allem in den Skigebieten, finde ich, bekommt man es ganz oft mit. Die Leute kommen vom Skifahren, ach ja, jetzt könnten wir noch eine Runde rodeln. Zack, Helm ab, Mütze auf. Und los geht's. Und man denkt sich so, warum? Also warum bleibt der Helm nicht einfach auf?
Das ist genau das Thema. Ja, also da wird die Gefahr einfach unterschätzt. Mhm. Und wie gesagt, gerade abends, dann kommt noch vielleicht ein Schnäppchen dazu und schon passiert was. Mhm. Ich meine, man kann sich auch weiter schützen, Rückenprotektoren beim Skifahren. Die Kinder lernen das in den Skikursen, ziehen die an und wir Erwachsenen machen ihnen dann vor, dass es auch ohne geht. Ist auch nicht nachvollziehbar. So ein Rückenprotektor schützt. Gerade bei solchen Zusammenstößen, wenn mir einer ins Kreuz fährt, auf der Piste, diese ganzen Zusammenstöße bei übervollen Pisten, die Stürze und die Unfallfolgen können erheblich reduziert werden, wenn man einen Rückenprotektor und allein einen Helm anhat. Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Faktoren, wie man sich wirklich schützen kann.
Ja.
Und natürlich, ich kann es nur wiederholen, diese grundlegende Fitness, man muss sich einfach vorstellen, der Knochen ist nicht einfach nur ein Knochen, der Knochen ist ein lebendes Objekt, das sehr auf biomechanische Reize reagiert. In den Muckibuden sehen wir, wie toll die Muskeln auftrainiert werden können. Den Knochen sieht man halt nicht, aber der Knochen braucht auch sein Training. Der Knochen reagiert viel langsamer als ein Muskel. Der muss aber Stoßbelastungen lernen auch und die Belastungen wie vom Skifahren. Und ganz ehrlich, wir sehen so viele Kniegelenksverletzungen, die sind echt erheblich, wirklich erheblich. Ich habe jetzt für übermorgen wieder eine Patientin geplant. Ich rechne mit 4 bis 5 Stunden OP-Zeit, weil das Knie komplett zerlegt ist.
Okay.
Die hat das ganze Jahr keinen Sport gemacht, gibt sie auch zu und stellt sich auf Carving-Ski und fährt die Piste runter mit zugegeben auch hoher Geschwindigkeit, weil sie ja gut Skifahren kann. Aber der Knochen ist übers Jahr nicht trainiert gewesen und der hält diese Belastungen nicht aus. Und deswegen ist der wichtigste Appell, wenn man solche schweren Verletzungen verhindern will, Skitraining machen, sich gut vorbereiten, die Knochen trainieren, nicht nur die Muskulatur, die natürlich auch die Gelenke stabilisieren, sondern eben auch dem Knochen die Zeit geben, sich an diese Belastungen zu gewöhnen und dann kann man auch gut fahren.
Ich will da gar nicht zu tief einsteigen, aber mich interessiert trotzdem ein bisschen, den Knochen trainieren, wie kann sich das der Laie vorstellen? Also geht es da wirklich einfach darum, Zeit zu geben, dass der Körper sich dran gewöhnt und auch langsam anfangen mit der Belastung und vielleicht eben nicht gleich auf die Racecover und einen ganzen Tag Vollgas oder... Wie kann ich mir das vorstellen?
Das sagen Sie mal einem, der gerade eine Woche Skiurlaub hat, der soll jetzt die ersten 5 Tage mal ein bisschen langsam geben. Also wie gesagt, der Knochen braucht Zeit.
Ja.
Und deswegen muss man sich vorbereiten. Und das Vorbereiten geht eigentlich, also das ist ein Appell über das ganze Jahr, man muss Sport machen. Und das geht jetzt gar nicht darum, dass man die ganze Zeit Sportbelastungen, Sprungbelastungen aus der Höhe, damit der Knochen noch mehr aushält. Darum geht's nicht. Aber jede Form von Sport, jede Form von Belastung, ob man jetzt wandern geht und irgendwelche Felsen runterhupft, bei jedem Schritt, den man da tut oder jeder Belastung, die man da tut, gibt es Impulse auf den Knochen. Der Knochen trainiert sich. Jede Hantel, die man schwingt, trainiert nicht nur den Muskel, sondern eben auch den Knochen, der auf die Belastung durch die Hantel auch reagiert. Also egal, was man tut, jede Form von Sport, jede Form von Belastung trainiert Knochen und Muskulatur und damit nicht nur das, sondern auch noch die Bänder natürlich, die Gelenke, die betroffenen Gelenke stabilisieren. Und je besser man da vorbereitet ist, desto weniger passiert und desto sorgenfreier kann man dann letztendlich auch fahren.
Ja, also wir halten mal fest, Hauptsache was tun.
Ja, definitiv.
Ansonsten sind es wahrscheinlich schon auch noch so Maßnahmen, wie wir es schon zu Beginn hatten, sich auch einfach über die Bedingungen einmal informieren. Ich meine, viele Skigebiete, die Rodelbahnen mit anbieten, weisen ja auch extra aus, oder? Achtung, es ist gerade wirklich glatt oder die Rodelbahn ist vielleicht sogar komplett gesperrt.
Ja.
Kann wahrscheinlich auch viel ausmachen.
Genau, also man muss da auch nochmal ein bisschen unterscheiden, mit welchem Gerät man zum Beispiel rodelt. Mhm. Es gibt ja diese Schlitten, da gibt es Familienschlitten bis hin zu Rennschlitten, die ganz flachen, die auch dafür getrimmt sind, möglichst schnell zu sein. Das muss man sich überlegen, ob man mit so einem Ding bei Eis fährt. Weil, wie gesagt, wenn man mit den Beinen nicht bremsen kann, weil die Schuhe einfach wegrutschen, wie will man dieses Ding dann noch kontrollieren? Da fehlt dann wahrscheinlich auch ein bisschen Übung und Training, wie man das wirklich sinnvoll machen kann. Da gibt es dann noch diese Zipfelbobs. Darauf bin ich umgestiegen. Mir sind die Schlitten inzwischen, habe ich viel zu viel Angst. Die wären mir einfach zu schnell. Also ich fahre gerne Zipfelbob. Da sitzt man mehr auf dem Schnee. Die haben eine große Geschwindigkeit auch. Also kann man sich auch da rennen. Aber ich habe es den Eindruck, es ist kontrollierbarer. Mhm. Das muss jeder für sich selber entscheiden, was mit Wasser da am meisten Spaß hat. Aber die Schlitten, man sieht es bei Olympia, die sind dafür getrimmt, auf Eis maximale Geschwindigkeiten zu erreichen, und das tun die auch.
Ja, absolut. Ja, das sind immer wichtige Hinweise. Ich habe so gegen Ende noch ein wichtiges Thema, und zwar das ganze Thema Erste Hilfe vor Ort. Also was passiert? Ich muss ja nicht unbedingt immer in einem Unfall beteiligt sein, aber ich kann ja auch einfach einen Unfall mitbekommen. Wie sollte ich mich erstmal verhalten, wenn ich unmittelbar einen Rodelunfall mitbekomme? Was sind die ersten Sachen, die ich unbedingt machen sollte?
Es ist schwierig, jetzt so einen Erste-Hilfe-Kurs hier komplett zusammenzufassen, aber tatsächlich ist die erste Maßnahme, den Weg abzusperren. Mhm. Also dem zu helfen, da hinzustürmen und zu gucken, wie es dem geht. Und dann kommt der Nächste von oben und fährt dann nochmal in die ganze Gruppe rein, die sich da kümmert. Und dann verschlechtern sich die Chancen von allen Beteiligten erheblich. Also das nützt nichts. Da muss man erstmal auf den Eigenschutz schauen. Man muss wirklich, oder man schickt irgendjemand anders die Strecke hoch. Da gibt es dann wieder dann auch die, die gar nicht darauf reagieren. Also man muss wirklich absperren und schauen, dass da keiner mehr reinrollt in die Gruppe. Und erst wenn die Sicherheit gegeben ist, dass der Weg wirklich suffizient gesichert und gesperrt ist, dann kann man sich um den kümmern. Dann muss man natürlich schauen, wie geht's dem? Ist der ansprechbar? Ist er nicht ansprechbar? Welche Art von Verletzungen hat er? Ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, dass man ein vollkommen schief liegendes Bein auch mal in die Gerade ziehen kann. Das sollten vielleicht dann die Fachleute machen. Das Allerwichtigste ist, dass der Mensch keine Temperatur verliert. Mhm. Gerade bei diesen kalten Temperaturen im Schnee liegen, das muss man mal selber ausprobieren. Da reichen 5 Minuten, dann fangen die ersten Zeichen der Unterkühlung an. Also manchmal kann man mit seinem eigenen Anorak nochmal was drunter legen. Das sind eigentlich die wichtigsten Maßnahmen. Natürlich den Notruf schnellstmöglich dann losschicken, damit auch professionelle Hilfe kommt. Und da sollte man natürlich den Einsatzort nicht nur benennen, sondern eben auch vielleicht schon ein bisschen was zum Verletzungsmuster sagen, Sturz aus großer Höhe und so ähnlich, weil dann natürlich die Leitstelle auch ganz andere Möglichkeiten hat, Rettungsmittel zu rufen. Ja, bei einer schwereren Verletzung, vielleicht sogar mit Bewusstseinseintrübung, wird sicherlich der Hubschrauber kommen, bei schwerer Wirbelsäulenverletzung eben auch. Solche Patienten lässt man tunlichst in einer vernünftigen Position liegen, stabilisiert die, schaut, dass die Wärme nicht verloren geht, und die weiteren Maßnahmen richten sich dann natürlich nach dem, was man gelernt hat.
Ja.
Einer, der gut trainiert ist mit Erste Hilfe, kann die Erste Hilfe Maßnahmen anwenden, so wie er es auch gelernt hat. Mhm. Ansonsten würde ich, wenn große Schmerzen sind, das eher sozusagen ruhig stellen nach Möglichkeit und abwarten, bis die professionelle Hilfe da ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja bestimmt auch einfach viele Dinge, wo man es eher verschlimmbessert oder die man dann lieber nicht tun sollte, als sie zu tun, weil es eben gar keinen Mehrwert hat, sondern im Worst Case vielleicht sogar eher das Gegenteil eintritt.
Stabilisieren, Wärme erhalten, das ist, denke ich, das A und O erstmal. Wenn es ein bewusstloser Patient ist, dann hat jeder die stabile Seitenlage mal gelernt, die Atemwege frei halten, wenn es zum Erbrechen kommt, zum Beispiel nach einer Kopfverletzung mit Bewusstlosigkeit, ist Erbrechen gar nicht so selten. Mhm. Und da muss man gucken, dass man nicht erstickt. Also stabile Seitenlage. Aber das sind die Details. Da kann man nur appellieren, dass jeder wirklich regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs machen sollte, um in solchen Situationen, wo vielleicht auch tatsächlich die Bedingungen so sind, dass der Hubschrauber nicht fliegen kann und dass die Einsatzkräfte aus dem Tal durchaus auch mal eine bestimmte Zeit brauchen, um den Verletzten zu erreichen. Also das ist der Appell, wie immer, an alle. Da muss man sich regelmäßig schulen, Erste-Hilfe-Kurse besuchen, dass man in solchen abgelegenen Situationen dann auch wirklich den anderen helfen kann.
Ja, ich glaube, das ist allgemeingültig für einfach alle Bergsportarten. Ja. Und was mir gerade eben noch gekommen ist, als Sie gesagt haben, Patient, Patientin warm halten, auch beim Rodeln gehört definitiv dann ein Erste-Hilfe-Set irgendwo mit in den Rucksack, weil es erleichtert einfach so viele Dinge durch Rettungsdecke und Co. Und ich glaube, das ist was ich auch irgendwie erst mit der Erfahrung dann mir angeeignet habe, selbst bei den kleinsten Ausflügen ein Erste-Hilfe-Set dabei zu haben, weil es einfach so viele Dinge einfacher macht.
Das ist dann schon die Kür. Also wer einen Helm dabei hat, einen Rückenprotektor und dann auch noch ein Erste-Hilfe-Set, da bin ich dann, also das ist eine 1 mit Stern. Also definitiv, da wäre ich dann schon sehr glücklich. Aber tatsächlich dieses Erste-Hilfe-Set, auch beim Skifahren, kann ich nur wärmstens appellieren, da, wenn man nicht irgendwo die Möglichkeit hat, schnell Hilfe zu holen, da durchaus auch dran zu denken, was mitzunehmen, gerade bei Skitouren oder Ähnlichem. Wir haben doch durch die scharfen Kanten einige Verletzungen, die einfach dadurch passieren, dass der Ski abgeht und dann noch kurz am Unterschenkel entlang fährt. Und das macht bei diesen scharfen Kanten wirklich tiefste Verletzungen, die auch mal zu stärkeren Blutungen führen können. Und da so ein Verbandpäckchen dabei zu haben, wo man Druckverband machen kann, das rettet schon mal einige 100 Milliliter Blut auf der Piste. Also das sind so einfache Maßnahmen, die bei solchen doch nicht so seltenen Verletzungen dann wirklich sehr effektiv angewandt werden können.
Mhm. Ja, und da waren jetzt sehr, sehr viele wichtige und richtige Hinweise mit dabei. Und an der Stelle bekommt ihr wie immer gewohnt von uns die Insights von Herrn Dr. Trapp aus dieser Folge kompakt zusammengefasst in unserem Bergwissen zum Mitnehmen.
Bergwissen zum Mitnehmen.
Erstens. Rodeln ist eine oft unterschätzte Wintersportart. Moderne Schlitten können schnell mal Geschwindigkeiten von über 60 km/h erreichen. Dementsprechend schwerwiegend können die Konsequenzen bei einem Unfall sein. Zweitens. Die Bedingungen spielen wie bei allen Bergsportarten eine extrem wichtige Rolle. Rodeln bei Naturschnee ist in dem Sinne am sichersten, dass sich der Schlitten auf einer Neuschneeauflage deutlich besser kontrollieren lässt als auf einer vereisten Bahn. Drittens. Die beste Prophylaxe ist sportliche Betätigung. Egal in welchem Umfang. Hauptsache bewegen, damit sich der Körper auf die Belastung beim Rodeln einstellen und daran gewöhnen kann. Viertens. Schutzausrüstung beim Rodeln ist Pflicht. Vor allem der Helm ist ein unglaublich wichtiger Ausrüstungsgegenstand und kann dann durch einen Rückenprotektor noch ergänzt werden. Herr Trapp, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, Ihrer Meinung nach, in dieser Folge? Wenn nicht, hätte ich noch eine Abschlussfrage, einfach rein aus persönlichem Interesse. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, in Ihrem Job die einzelnen Schicksale der Menschen nicht mit nach Hause zu nehmen. Wie gelingt einem das, sich so da quasi von zu differenzieren und zu sagen, das ist gerade mein Job, meine Aufgabe und danach bin ich aber halt auch einfach wieder ich selber?
Na, da könnten wir jetzt Bücher drüber schreiben, über diese Thematik. Aber es ist tatsächlich so, wir haben gelernt, das fängt beim Rettungssanitäter an bis hin zum erfahrensten Notarzt und Chefarzt von irgendwelchen Abteilungen, haben wir gelernt, dass wir eigentlich mit dem Schicksal nicht hadern können, sondern unsere Aufgabe ist es, den Patienten aus seiner schlimmsten Situation zu führen und dann zu helfen, wieder nach oben zu kommen. Das ist natürlich bei zum Beispiel einer Querschnittverletzung ganz extrem, weil da weiß man, er wird den Zustand nicht mehr erreichen, den er vorher hat. Aber trotzdem wird er einen Zustand erreichen, das lernen wir mit der Erfahrung, mit dem er ein sehr, sehr lebenswertes Leben hat, vor allen Dingen in Deutschland mit den ganzen Absicherungen, die wir hier in diesem Land haben, die man dann auch zu schätzen lernt. Also auf gut Deutsch, so ein Patient kommt in einer Situation, wo das Schlimmste passiert ist, nämlich eine relevante Verletzung, sonst würde er nicht zu uns kommen. Und ab diesem Zeitpunkt können wir dem Patient eigentlich nur helfen nach vorne. Und wir können das reparieren, wir können ihn zusammenflicken, wir können die Knochen zusammenschrauben. Dann helfen wir der Natur, wo es nur geht, durch eine geeignete Nachbehandlung und erleben am laufenden Band, wie die Patienten dann nach einem Jahr zurückkommen, wo es dann um die Frage geht, macht man die Platten, die Nägel, die Schrauben wieder raus oder nicht? Und die Patienten sagen, ja, mir geht's eigentlich super gut, ich mache meinen Sport wieder. Das ist eine Wahnsinnsbefriedigung. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass man da die Schicksale jetzt so ständig mit nach Hause nimmt. Was natürlich, wie ich schon gesagt habe, wenn dann eine Familie mit einem 6-Jährigen zum Rodeln geht, wenn wir bei dem Thema bleiben, und der 6-Jährige hat keinen Helm an, stürzt an der Seite von der Piste oder vom Forstweg ab und knallt gegen den Baum und kommt mit einem Schädelhirntrauma, wo man sagt, okay, der wird schwere Behinderungen den Rest seines Lebens haben, dann ärgert man sich vor allen Dingen. Ja, weil natürlich man genau weiß, durch irgendeine ganz kleine, sinnvolle Maßnahme hätte man so ein Schicksal verhindern können. Das ist dann mehr Ärger über die Situation und warum ist das jetzt dem Kind passiert, aber wie gesagt, für uns ist es wichtig, dass wir den Menschen helfen können. In der Regel, es gibt ganz wenige, wo man nicht helfen kann. Das muss man lernen, damit umzugehen. Aber in der Regel ist es so, dass wir gerade in der Unfallchirurgie, Orthopädie Situationen haben, wo wir immer sagen können, von dem Zeitpunkt ab nach vorne können wir dem Patienten helfen und erleben Schritt für Schritt, wie er sich erholt und wie es ihm besser geht und wie er seine Funktionen und seine Fähigkeiten wieder zurückerlangt. Also es ist eigentlich eine sehr befriedigende Situation.
Ja, das macht sehr viel Sinn. Vielen Dank für die offene Antwort und ich sage generell nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und vor allem für Ihre sehr, sehr wichtige Arbeit. An euch da draußen, wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge des Bergzeit-Podcasts. Bis dahin, passt auf euch auf und habt einen schönen Restwinter.